Herzliche Grüße aus München, sagt Ihnen Leon Bichler. Schön, dass Sie zum Kurs Null unserer Sendung auf Radio Horeb zur Einführung in den christlichen Glauben eingeschaltet haben. In Anlehnung an das vom Erzbischöflichen Seelsorgeamt Freiburg herausgegebene Buch unseres heutigen Sendungsgastes, Dr. Wilhelm Schäffer, mit dem Titel »Im Geiste neu – Ein Glaubenskurs für Einzelne und Gruppen«, startet bei uns jetzt der gleichnamige Glaubenskurs. Dieser Kurs wird mindestens einmal im Monat mit einer neuen Folge ausgestrahlt. Der Kurs richtet sich sowohl an Glaubenseinsteiger als auch an Menschen, die den Glauben vertiefen möchten. Die fachlich versierten und zugleich gut verständlichen Vorträge haben das Ziel, zu einer persönlichen und lebendigen Beziehung mit Jesus Christus hinzuführen. Dabei werden neben zentralen Lebensfragen wie jenen nach Lebenssinn, Selbstfindung und Liebe unter anderem auch das Wesen Gottes, eine Unterweisung in ein persönlicheres Beten sowie die Bedeutung der Umkehr, der Versöhnung und der Entscheidung für Gott vermittelt. Der Referent des Vortrages, Dr. Wilhelm Schäffer, ist Priester sowie promovierter Religionspädagoge und darüber hinaus Beauftragter in der Erzdiözese Freiburg für Glaubenskurse und Evangelisierung, so dass er regelmäßig Exerzitien und Glaubenskurse veranstaltet. In diesem Zusammenhang hat er bereits vielerorts seinen eigens entwickelten Glaubenskurs gehalten. Dr. Schäffer kennt sich in diversen katholischen geistlichen Bewegungen aus, zu denen er eine gute persönliche Beziehung pflegt, und wir freuen uns, dass wir unseren Hörern auf Radio Horeb nun ebenfalls seinen Glaubenskurs präsentieren dürfen. Informationen, wo Sie bei Bedarf das Buch zu diesem Glaubenskurs beispielsweise zum Verschenken oder Selbstlesen kaufen können, erhalten Sie online bei den Informationen zur Sendung und auch beim Hörerservice unter folgender Telefonnummer 08328 921 110. Das Buch zum Glaubenskurs heißt »Im Geiste neu« und zudem können Sie an genannten Stellen ein begleitendes Teilnehmerheft zum Glaubenskurs bestellen und auch das Buch »Glauben in dieser Zeit«, das eine gute theologische Ergänzung zu diesem Glaubenskurs darstellt. Jetzt starten wir mit wichtigen Vorbemerkungen und dem ersten Teil des Glaubenskurses. Dieser erste Teil trägt den Titel Begegnung mit Jesus Christus.
Worum geht es hier? Was ist der Sinn, was ist das Ziel dieses Glaubensweges? Glaubensweg habe ich ihn hier genannt. Ich verwende ganz gern das Bild des Weges dafür, weil wir uns wirklich auf einen Weg begeben, der auch einen inneren Prozess darstellt. Da klingt schon ein bisschen an, dass es bei diesem Glaubenskurs, der Leitgedanke ist, meinen Glauben erneuern, in erster Linie um unseren persönlichen Glauben geht, um die Erneuerung des je eigenen persönlichen Glaubens. Mir scheint das in unserer heutigen Zeit etwas sehr Wichtiges zu sein, dass man darauf einmal das Augenmerk richtet. Ich möchte es mit diesem Bild ein wenig illustrieren. Auf dem Bild sehen Sie einen Baum, und zwar so, wie man Bäume normalerweise nicht sieht, nämlich den ganzen Baum, einschließlich der Wurzeln. Die Wurzeln sieht man normalerweise ja nicht. Man sieht den Stamm, die Krone, die Blätter und die Früchte, aber jeder weiß natürlich, dass ein Baum von seinen Wurzeln her lebt. Da saugt er Wasser und Nährstoffe aus der Erde, und wenn man einem Baum die Wurzeln abhackt, dann geht er binnen kurzem ein. Das überlebt er nicht. Und ich möchte das als Gleichnis benutzen für, sagen wir einmal, das Glaubensleben, auch das Leben der Kirche oder der Gemeinde. Es gleicht einem Baum, und was da sichtbar ist, das habe ich oben daneben geschrieben. Das sind zum Beispiel die Gottesdienste, die gehalten werden, die Sakramente, das Gemeindeleben, auch das gesellige Gemeindeleben, die Feste und so weiter, die man feiert, die Gruppen, die sich treffen, auch die sozialen Dienste, die es gibt. Dann ist natürlich von der Kirche sichtbar ihre Struktur, die Hierarchie, ihre Ordnung, ihre Amtsträger. Und vielleicht würde Sie erstaunen, dass ich zu diesem sozusagen oberirdischen Teil auch Glaubenslehre und Moralpflichten dazu gesetzt habe. Aber es ist ja so, dass das auch zu den Dingen gehört, die man so von der Kirche auch von außen eigentlich sehr schnell sieht. Das sind auch die Dinge, wo Kritiker der Kirche oft schnell mal einhaken. Das ist sozusagen die sichtbare Seite von Kirche, Gemeinde, Glaubensleben. Das alles lebt aber letzten Endes aus Wurzeln, die nicht so auf den ersten Blick sichtbar sind. Und diese Wurzeln, diese geistlichen Wurzeln, habe ich unten genannt. Es ist vor allem der je persönliche Glaube. Und wenn ich Glaube sage, dann meine ich nicht nur so, dass ich eine Art religiöse Weltanschauung habe, dass ich glaube, dass etwas wahr ist, das ist nur eine Seite davon, sondern vor allem, was die geistlichen Wurzeln betrifft, Glaube als persönliche Beziehung. Als Beziehung zu Gott oder zu Jesus Christus, als eine Art innere Nähe, auch ein Fasziniertsein von ihm. Und die Veränderung des Lebens, die diese Hingabe an Christus dann mit sich bringt, die Umkehr, die Neugestaltung des Lebens, das Leben aus dem Heiligen Geist, das Wirken des Geistes, das Leben aus Gebet, aus dem Willen Gottes, aus der Nächstenliebe und nicht zu vergessen auch die Gemeinschaft im Glauben. Das sind die geistlichen Dimensionen, die all dem anderen erst so seine Lebendigkeit verleihen. Daraus zieht sozusagen Glaube seine Kraft, wie der Baum mittels der Wurzeln die Kraft aus dem Boden zieht. Und der Sinn dieses Glaubenskurses ist nun, diese geistlichen Wurzeln zu vertiefen. Hier geht es mehr jetzt um den eigenen Glauben. Und wenn ich jetzt vom eigenen Glauben rede, dann, jetzt sage ich ein großes Wort, ich möchte Sie im Grunde in den nächsten Wochen und Monaten hineinführen in eine Art Revolution. Nicht mehr und nicht weniger als eine Revolution in der Sichtweise des eigenen Glaubens. Vielleicht wird es nicht für alle eine Revolution sein. Manchen mag das bekannt sein. Dann ist es mehr eine Vertiefung für Sie. Aber ich rechne einfach damit, dass für viele von Ihnen dieser Kurs eine Menge Überraschungen bringt. Was Sie hier so gelesen haben, das mag Ihnen vielleicht erst einmal sehr bekannt vorkommen. So neu ist das nicht, so fremd ist das nicht. Und doch, es ist bekannt und vielleicht doch fremd. Vielleicht ist es von der Erfahrung her, vom wirklichen Leben, von der Erfahrung des Lebens her, eben doch wenig vertraut. Ich glaube sogar, dass das eine gewisse Tragik der Kirche und des Gemeindelebens heute ist, dass diese geistlichen Wurzeln, die persönlichere Gottesbeziehung, das Leben aus der Liebe Gottes, auch die Gemeinschaft aus dem Glauben, das Wirken des Heiligen Geistes, dass das oft wenig entwickelt ist. Dass man fast sagen kann, das Evangelium, die wirkliche gute Nachricht Jesu, ist viel zu wenig bekannt. Nicht nur in der Welt draußen, das ist kein Wunder, dass es dort wenig bekannt ist, sozusagen normal, sondern leider auch mitten in der Kirche, mitten in den Gemeinden. Auch für gute und regelmäßige Kirchgänger gibt es einiges zu entdecken. Deswegen möchte ich Sie dazu einladen, sich auf ein Abenteuer einzulassen. Und worin das besteht, das sage ich jetzt recht persönlich. Denn ich habe, lange bevor ich angefangen habe, solche Glaubenskurse zu halten, habe ich selber eine Erfahrung gemacht. Die Erfahrung, dass mein eigener Glaube sich gewandelt hat. Und ich glaube, dass diese Erfahrung ein bisschen exemplarisch ist, dass sehr viele, gerade auch gute Katholiken, gute Kirchgänger, in einer ähnlichen Atmosphäre aufgewachsen sind und ihren Glauben wohl aus der Überlieferung von ihren Eltern und Erziehern her übernommen haben, wie das bei mir auch der Fall war. Ich bin aufgewachsen in einer, wie man so sagt, gut katholischen Familie. Meine Eltern waren Kirchgänger, haben mir und meinem Bruder so versucht, den Glauben redlich weiterzugeben. Ich habe auch einen ganz ordentlichen Religionsunterricht genossen. Da habe ich eigentlich wenig zu beklagen. Es ist nicht so, wie manche das vielleicht auch teilweise zu Recht beklagen, dass sie mancherlei Verwundungen von ihrer religiösen Erziehung mitbekommen haben. Das kann ich so eigentlich nicht sagen. Das lief eigentlich relativ unproblematisch. Aber dann kam ein Punkt in meinem Leben, das war jetzt nicht ein Donnerschlag, die große Bekehrung, das war ein Prozess, der sich über Jahre hingezogen hat. Und er kam vor allem durch Begegnung mit Menschen, die aus einem anderen Stil des Glaubens lebten. Da ist mir klar geworden, dass das, was ich kennengelernt habe, noch nicht der ganze Glaube war. Was habe ich kennengelernt? Was ist mir in der Erziehung, in meinem Religionsunterricht vermittelt worden? Man kann es vielleicht so auf den Punkt bringen. Ich habe nur so Formulierungen aus meinem Religionsunterricht in Erinnerung, dass man da gesagt hat, Christ sein oder katholisch sein, näher hin, das äußert sich vor allem darin, dass man annimmt und glaubt, was die Kirche lehrt und dass man seine religiösen und moralischen Pflichten erfüllt. Es war also eine Dogmen- und Pflichtenreligiosität, so nenne ich das gern. Die war in sich stimmig, ich hatte also sowas wie eine religiöse Weltanschauung, die ich für richtig gehalten habe, wo ich auch viele Argumente gesucht habe, um die zu untermauern. Und ich hatte ein System von Lebensregeln, nach denen ich mich gerichtet habe. Religiöse und moralische Normen. eine Dogmen- und Pflichtenreligiosität. Wie gesagt, die war so in sich stimmig, glaube auch nicht, dass die sachlich irgendwo falsch war. Aber dann habe ich gemerkt, dahinter liegt noch etwas anderes. Das war mir noch kaum in den Blick bekommen. Entdeckt habe ich es eigentlich erst durch Menschen, die aus dieser anderen Art von Religiosität lebten, vor allem durch die Begegnung mit einigen der neueren geistlichen Gemeinschaften. Tessé habe ich als erstes kennengelernt, später war es dann die Fokularbewegung, dann die charismatische Erneuerung, später auch der Cossilio. Ich habe mich dann auch bewusst ein bisschen umgeschaut, was es da so alles gibt. Es ist jetzt in diesem Zusammenhang nicht allzu wichtig, welche Gruppierungen das insgesamt waren. Die Erfahrung ist wichtig. Was ist mir aufgegangen? Mir ist aufgegangen, der eigentliche Kern des Glaubens, die eigentliche Quelle des Glaubens ist nicht eine Idee zu haben, sondern eine Beziehung zu finden. Eine Beziehung zu Gott. Dass ich nicht nur glaube, es gibt Gott und er will etwas von mir und ich tue das, weil Gott Gott ist und ein Recht darauf hat, dass man tut, was er will, sondern ich finde eine Beziehung zu ihm. Ein inneres Verhältnis, eine innere Nähe, ein Vertrauensverhältnis. Das ist im Laufe der Zeit gewachsen. Und das ist heute die Quelle für mein ganzes Glaubensleben. Vielleicht wäre ich schon gar nicht mehr gläubig, wenn das nicht passiert wäre. Ich weiß es nicht, kann das ja nie so genau sagen. Aber ich weiß, dass ich heute daraus lebe. Das ist nicht unanfechtbar, das kann angefochten werden, aber so ein inneres Vertrauensverhältnis zu Gott und zur Liebe Gottes ist einfach da und kehrt auch immer wieder, auch nach allen Schwierigkeiten, Krisen und Anfechtungen, kehrt das immer wieder. Und das ist das eigentlich Neue, was mir aufgegangen ist. Glaube, das ist vor allem eine Beziehung. Eine Beziehungsreligiosität habe ich entdeckt. Dass Gott faszinierend wird und dass diese innere Nähe zu ihm wächst und dass auch die Person Jesu Christi faszinierend wird und ich in diesem Sinn wirklich sein Jünger sein möchte, der ihm nachfolgt und sich an ihm orientiert und sich von seinem Wort führen lässt und von seinem Geist inspirieren lässt. Und dadurch ist der Glaube viel stärker auf die Ebene des Lebens gekommen, er ist zur Lebensquelle geworden. Nicht nur eine Art Orientierungssystem, sondern eine Lebensquelle. Welche Revolution das ausgelöst hat, kann man vielleicht erst ermessen, so ganz, wenn man selber mal diesen Prozess durchlaufen hat. Ich hab's als Revolution empfunden und hatte zeitweise den paradoxen Eindruck, dass ich auf der einen Seite den altbekannten christlichen Glauben da vertiefe und auf der anderen Seite eine ganz neue Religion kennenlerne. Eine neue Religion, nicht von der Lehre her, sondern vom Stil des Glaubens her. Die Entdeckung an der persönlichen Liebe Gottes, diese innere Nähe zu ihm, das Wirken des Heiligen Geistes, eine neue Art des Betens und vor allem die Gemeinschaft. Das ist mir dann auch sehr wichtig geworden. Wenn ich das Ganze eine Beziehungsreligiosität nenne, dann heißt das zweierlei. Das eine heißt, diese neue Art des Glaubens, der neue Stil des Glaubens kommt aus einer neuen Gottesbeziehung. Und er verwirklicht sich, das ist das andere, in neuen Beziehungen unter Menschen. Er schafft neue Beziehungen. Auch über menschliche Grenzen hinweg. Er schafft Gemeinschaft. Das war die zweite große Entdeckung. Die Gemeinschaft, die aus dem Glauben wächst. Und das war für mich sehr wichtig. Es ist bis heute wichtig. Seitdem lebe ich einfach auch in engeren und verbindlicheren Gemeinschaften. Und das trägt ein gutes Stück weit auch meinen Glauben. Und wenn man mich heute fragt, was halte ich für wichtig für die Zukunft der Kirche, dann nenne ich diese zwei Dinge. Die Liebe Gottes neu entdecken und daraus leben lernen. Und Gemeinschaft im Glauben bilden und erneuern und vertiefen. Das ist das Entscheidende. Vieles andere hat auch Sinn und ist auch wichtig. Aber mit diesen zwei Dingen steht und fällt, glaube ich, der Sinn von allem. Wenn das fehlt, bleibt alles andere Organisation. Wenn das da ist, dann ist die Lebensquelle erschlossen. Und in diese Erfahrung möchte ich Sie eigentlich ganz gerne hineinführen. Sie merken, hier geht's um uns selber. Es geht darum, eine neue Beziehung zu Gott zu finden. Und über Beziehungen ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu reden. Das hat auch viel mit Gnade zu tun. Warum ist mir jemand sympathisch? Warum nenne ich jemanden meinen Freund? Ja, da ist halt ein Funke übergesprungen. So recht erklären kann man das nicht. Das ist immer ein Ereignis. So ist es ein bisschen auch mit der Beziehung zu Gott. Ich empfinde es sehr stark auch als Geschenk, dass ich in diese Beziehung habe hineinwachsen dürfen und dass mich das trägt. Das ist ein Geschenk, das hat viel mit Gnade zu tun. Deswegen, das kann man nicht machen. Aber ich möchte Sie auf einen Weg führen, wo diese Beziehung aufbrechen kann, wo sie geschenkt werden kann. Und deswegen ist es wichtig, sich auf einen inneren Prozess einzulassen. Der Weg dieses Glaubenskurses ist nicht so sehr ein Verstehensprozess, das ist es immer natürlich auch, aber viel wesentlicher, es ist ein innerer Wandlungsprozess. Wir werden uns verändern. Und darin liegt das Anspruchsvolle an diesem Kurs. Was ich Ihnen sage, ist nicht gar zu schwierig zu verstehen. Ich bemühe mich auch um eine einfache Sprache. Aber es kann sein, dass manches Sie sehr berühren wird, dass manches Sie auch sehr betroffen macht, dass es Sie vielleicht auch mal eine Weile umtreibt und Sie sich mit rumschlagen, dass auch Sie an Problemen herumkauen, die Sie dann bewältigen und verarbeiten müssen. Das kann sein, ich bitte Sie dringend, sich darauf gefasst zu machen und davor auch nicht zu flüchten. Es wird am Ende heilsam sein und Sie werden merken, letzten Endes sind Sie viel mehr beschenkt, als Sie selber was getan haben. Das gehört ein bisschen auch zu dieser Revolution im Glaubensverständnis, dass ich mich viel mehr von Gott beschenkt fühle, als dass ich jetzt was tue oder was leiste. Wir müssen gar nicht so sehr viel leisten, auch nicht auf diesem Glaubensweg. Es ist genug, dass Sie da sind und sich darauf einlassen. Das Eigentliche tut dann Gott, er führt uns weiter. Er ist es, der uns bekehrt und wandelt und heilt und neu macht. Das empfangen wir. Aber einlassen muss man sich drauf, man muss bereit sein dazu. Wenn man in Distanz verharrt, dann passiert nicht viel. Ein innerer Wandlungsprozess und ich möchte ihn mit Verheißungen verbinden. Das sind die Verheißungen des Evangeliums, dass Sie Neues entdecken können. Erwarten Sie etwas. Erwarten Sie ruhig, dass Sie Neues entdecken. Vielleicht werden Sie am Ende sagen, zum Beispiel, ich habe jetzt tatsächlich die Liebe Gottes, die persönliche Liebe Gottes zu mir erst so richtig erkannt. Oder ich habe eine neue Art von Gemeinschaft gefunden. Vielleicht wenn Sie sagen einfach, ich habe auf eine neue Weise beten gelernt oder habe was vom Wirken des Heiligen Geistes gespürt. Vielleicht werden Sie auch sagen können, ich habe ein Stück Heilung erfahren. Das ist auch eine häufige Erfahrung auf diesem Weg, dass man ein Stück Erlösung erlebt. Heilung und Versöhnung und inneres Neuwerden gehört zu den großen Geschenken Gottes. Solche Erfahrungen dürfen Sie erwarten. Und Gott hat sicher für jeden einiges vorbereitet. Lassen Sie sich überraschen.
Sie hören Radio Horeb und jetzt geht es weiter mit Dr. Wilhelm Schäffers Vortrag Begegnung mit Jesus Christus.
Wir wenden uns also jetzt dem ersten eigentlichen Schritt auf dem Weg dieses Glaubenskurses zu, nämlich der Begegnung mit Jesus Christus. Ich habe vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass wir da einsteigen wollen, an der Stelle, wo gewissermaßen Gott mit uns Menschen eingestiegen ist. Das war nicht das allererste Mal, dass er mit uns Menschen eingestiegen ist, aber es ist das intensivste Mal, dass Gott in Jesus selber in die Welt gekommen ist, in Menschengestalt, um uns Menschen persönlich zu begegnen. Und damit hat unser christlicher Glaube seinen Anfang genommen. Und nicht nur das, nicht nur seinen Anfang, sondern Jesus ist zugleich auch und bleibt für immer die lebendige Mitte unseres Glaubens. Ich denke, das unterscheidet auch das Christentum von fast allen anderen Religionen und Weltanschauungen, dass in seiner Mitte nicht eine Idee steht, irgendeine Lehre, eine Theologie oder auch eine Lebensweisheit, ein System von Lebensregeln oder ein Kult, der Gottesdienst oder sowas, sondern die Mitte ist eine lebendige Person. Jesus, die Hauptsache am Christentum, ist überhaupt gar keine Sache, sondern eben eine Person, die Hauptperson Jesus. Wir nennen ihn den Sohn Gottes. Das soll ja zumindest auch das ausdrücken, dass man an ihm messen muss, was wir unter Gott zu verstehen haben. Gott, das ist das große Rätsel. Wer ist das Gott? Wenn wir Jesus als Sohn Gottes betrachten, dann heißt das, wer Gott kennenlernen will, muss auf Jesus schauen. Und vor allem in seiner Person kann man ablesen, wie Gott ist und vor allem, wie er zu uns Menschen steht. Nicht nur in der Lehre, die Jesus über Gott hat, in der Botschaft, die er verkündet hatte, sondern vor allem in seiner Person und in seinem Verhalten. Er ist sozusagen das wahre Gesicht, das Gott uns zeigt, das echte, authentische Gesicht Gottes. Und er bleibt die lebendige Mitte unseres Glaubens einfach deswegen, weil er der Auferstandene, der ewig Lebendige ist. Jesus ist nun eben nicht nur eine Gestalt der Vergangenheit, der Gründer des christlichen Glaubens, irgendwann vor 2000 Jahren, sondern er lebt, er ist auferstanden, er lebt auch heute und er ist auch jetzt da. Er ist geistigerweise da, aber er kann sich zu erfahren geben. Es kann auch spürbar werden, dass er da ist, denn er ist lebendig. Und auch heute will er uns rufen, ihm nahe zu kommen, gewissermaßen seine Jünger zu werden. Das ist das Wesentlichste am christlichen Glauben, Jünger Jesu zu werden, Jesus nachzufolgen, eine Beziehung zu ihm zu finden. Eben weil er der heute Lebendige ist, ist das auch möglich. Nicht nur eine Beziehung wie zu einer großen Gestalt der Vergangenheit, die man vielleicht bewundert, sondern wie zu einem Freund, der heute da ist, mit dem ich meinen Lebensweg gehe. Das ist so die innerste Herzmitte des christlichen Glaubens und Lebensvollzuges, Jesus nachfolgen, in der Gemeinschaft mit ihm den eigenen Lebensweg zu gehen. Es kehrt jetzt das ein wenig in anderer Form wieder, was ich am Anfang mal eine Beziehungsreligiosität genannt habe. Diese neue Beziehung, dieses Vertrauensverhältnis zu Gott wird vor allem über Jesus vermittelt. Er hat das in die Welt gebracht. Kommen wir gleich noch etwas näher darauf zu sprechen. Deswegen denke ich auch, wer Jesus entdeckt hat und von Jesus mal fasziniert worden ist, der ist der Mitte des Christentums auf alle Fälle nah. Es geschieht immer wieder mal, dass Leute einfach von Jesus fasziniert sind. Vielleicht haben sie mit manchem anderen am christlichen Glauben noch einige Probleme, aber dann haben sie die Hauptsache begriffen. Und es gilt auch das Umgekehrte. Wo diese Beziehung zu Jesus, diese lebendige Beziehung fehlt, da wird alles andere, was auch zum Christentum gehört, also die Lehre, die Lebensregeln, die Ethik, die Sakramente, Gottesdienst und so weiter, wird all das ein bisschen hohl und leer. Und vielleicht ist es auch eine der Ursachen der Glaubenskrise heute, dass eben diese Christusbeziehung oft nicht so lebendig da ist. Und deswegen alles andere irgendwie dann seinen Sinn verliert. Ohne Jesus, was wär's dann? Dann ist der Gottesdienst ein Ritual und der Glaube eine Theorie. Erst mit ihm, mit dem lebendigen Jesus, wird das alles auch lebendig. Deswegen kommt es mir jetzt vor allem darauf an, sie an Jesus heranzuführen. Ich möchte Ihnen ja so etwas wie ein Porträt Jesu zeichnen, nicht mit Bildern, sondern mit Worten natürlich, indem ich einiges sage über, ja, wer war er, seine Botschaft, sein Lebensschicksal und die Frage stelle, wer kann er für mich, für uns sein. Das soll so ein kurzer Durchblick sein. Denn es ist ja oft so, dass unser Bild von Jesus auch etwas lückenhaft ist. Wir kennen viele Stellen aus dem Evangelium, aber wie das Ganze so zusammenhängt, so die vielen Einzelepisoden und Szenen, das ist einem oft nie so richtig deutlich geworden. Deswegen möchte ich versuchen, jetzt mal so eine Gesamtsicht, so einen Durchblick zu geben. Natürlich sehr kurz, aber ich denke, der Zusammenhang wird dadurch deutlich. Und dabei mag es dann geschehen, was immer ein Ereignis der Gnade bleibt, dass Jesus tatsächlich für uns faszinierend wird, dass er uns anzieht und dass am Ende dieser Wunsch steht, mit dem möchte ich meinen Lebensweg gehen, mit dem möchte ich weitergehen einfach. Ich möchte mich von Jesus führen lassen. Und dann hat diese Beziehung angefangen. Zuerst möchte ich Ihnen ein Bild vor Augen stellen. Natürlich, von Jesus haben wir keine Fotos, aber es gibt schöne künstlerische Darstellungen, die einem auch etwas zeigen können. Eine der faszinierendsten, für mich faszinierendsten davon, möchte ich Ihnen jetzt erst einmal vor Augen stellen. Vom ersten Eindruck her mag es manche vielleicht im Stil an Ikonen der orthodoxen Kirche erinnern. Und das ist tatsächlich kein Zufall, denn das Bild stammt von einem russischen Künstler unserer Tage. Juri Titov, der Künstler, ist in der Sowjetunion aufgewachsen, atheistisch unter der Herrschaft des Kommunismus, aber er kam dann in eine innere Leere und in ein Suchen nach Sinn. Und damals stieß er auf den christlichen Glauben. Er stieß auf Jesus. Und aus dieser Bekehrungserfahrung heraus hat er solche Bilder gemalt. Und er nennt dieses Bild das unzerstörbare Christusbild. Zwei Dinge fallen einem sicher als erstes auf. Das eine, überall Flammen. Alles brennt. Auch der Holzrahmen der Ikone hat zu brennen begonnen. Und das mag uns erinnern an all das Schreckliche, was es in der Welt gibt. Die Kriege und Bürgerkriege und Verfolgungen und Katastrophen, auch die Christenverfolgungen, die es ja auch in der Sowjetunion gegeben hat, wo sich ja so manche Ikone in Flammen aufgegangen ist. All das Böse und Zerstörerische in der Welt ist hier eingefangen. Und mitten darin aber erscheint das Gesicht von Jesus. Das ist das Zweite, was einem sicher sofort auffällt, dieses Gesicht, das uns anblickt. Sein Blick ruht auf uns. Er taucht ein in all dieses Schreckliche in der Welt. Gerade in seinem Leiden und Sterben am Kreuz hat Jesus Anteil genommen an allem, was in der Welt an Schrecklichem geschieht. Nichts Menschliches ist ihm fremd geblieben. Er ist uns wirklich Bruder geworden in allem, auch indem er unser Leiden geteilt hat. Doch er ist irgendwie auch wieder darüber hinaus. Er ist der Gekreuzigte, doch auch der Auferstandene. Vielleicht hat ihn der Künstler deswegen mit einem erstaunlich jungen Gesicht gemalt, um auszudrücken, dass er der Auferstandene, der ewig Lebendige ist, der auch heute in unsere Mitte tritt. So ruht sein Blick auf uns. Es ist ein ernsthafter Blick, aber er wirkt nicht unfreundlich. Manche empfinden ihn vielleicht als fragend, jedenfalls ist er sehr eindringlich. Als ob Jesus uns fragen wollte, du Mensch, willst du mir nicht dein Vertrauen schenken? Ich bin dein Erlöser. Ich bin Gottes Sohn, ich bin in die Welt gekommen und habe an all eurem Leiden teilgenommen. Ich kenne das und ich verstehe das, ich verstehe, worunter ihr leidet. Doch ich weiß auch den geheimen Sinn von all dem. Dieser Blick Jesu, er ist auf uns gerichtet, aber irgendwie zugleich auch wieder in eine unendliche Ferne. Als ob dieser Jesus das Ziel aller Dinge sehen könnte und die letzten Geheimnisse wüsste. Ich denke, so ist es ja auch wirklich. Er ist auch derjenige, der der Welt und der Menschengeschichte und all ihren Rätseln einmal ihr Ziel geben wird. So scheint er uns zu rufen, willst du nicht mein Jünger werden? Geh deinen Lebensweg mit mir, dann erleuchte ich in dir. Dann werde ich immer mit dir sein. In der Gemeinschaft mit mir wirst du den Sinn deines Lebens finden. Diesen Sinn, den kannst du nicht mit Worten benennen. Du wirst ihn Tag für Tag neu finden aus der Gemeinschaft mit mir, aus der Nachfolge. Komm, schenk mir dein Vertrauen. Vielleicht ist manchen aufgefallen, dass von unten aus der Flammenhölle heraus eine Knochenhand eine Kerze emporstreckt. Ersten Moment könnte man meinen, sie hat die Ikone angezündet, aber ich denke mir, dass der Künstler vielleicht etwas anderes ausdrücken wollte, so wie in der orthodoxen Kirche vor den Ikonen Lichter, Kerzen oder Öllichter angezündet werden, so mag dies auch ein Aufschrei und ein Zeichen der Verehrung zugleich sein. Da ruft einer aus der Verzweiflung heraus, Herr, rette mich. Aber mit der Kerze drückt er auch aus, ich glaube an dich, du bist meine Hoffnung. Jesus aus Nazareth, den wir den Christus nennen, den Messias und den Sohn Gottes. Ja, wer war er und wer ist er für uns? Schauen wir in seine Zeit hinein. Jesus entstammt dem jüdischen Volk, das damals schon eine über tausendjährige Erfahrung mit der Offenbarung Gottes hatte, das einen Weg mit Gott gegangen war. Und Jesus selber lebt ersichtlich auch aus dieser tausendjährigen Erfahrung seines Volkes mit Gott. Jesus tritt auf in einer Zeit, die für Israel sehr schwierig war. Palästina war Teil des Römischen Reiches geworden. Israel stand also unter Fremdherrschaft, wurde regiert von einem römischen Statthalter. Die Römer haben das Land natürlich auch ein Stück weit immer ausgebeutet, Steuern herausgepresst und so weiter, es eben beherrscht. Israel war nicht frei und deswegen auch ein zerrissenes Volk. Die einen passten sich an, die anderen lehnten sich auf. Es gab vielerlei Spaltungen und Konflikte in diesem Volk. Und mitten in diese eigentlich doch ziemlich explosive Situation hinein tritt Jesus auf. Er zieht als Wanderprediger von Ort zu Ort und er verkündet etwas. Er verkündet eine Botschaft, die er selber Evangelium nennt. Frohbotschaft, gute Nachricht. Etwas von Siegesbotschaft schwingt in diesem Wort Evangelium auch mit. Und diese Botschaft, dieses Evangelium, das er verkündet, das lautet mit seinen eigenen Worten gesagt, so fasst er es oft zusammen, die Gottesherrschaft ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Kehrt um und glaubt an diese gute Nachricht. Jesus kündigt also etwas an, das Reich Gottes, das nahe gekommen ist. Nun, wenn wir Reich Gottes hören, sind wir geneigt, oft erst einmal an das Jenseits zu denken, an den Himmel. Himmelreich wird es auch manchmal genannt. Wenn man genau hinschaut, merkt man, dass da zwar etwas Richtiges dran ist, denn dieses Reich Gottes oder Himmelreich kommt vom Himmel, es kommt von Gott her. Aber die Spitze der Botschaft Jesu ist nun gerade, dass dieses Reich in die Welt kommt. Und vielleicht sollte man wirklich statt Reich besser Gottes Herrschaft übersetzen. Das ist dynamischer. Denn was Jesus da ankündigt, ist tatsächlich so etwas wie ein Ereignis. Ein Ereignis, das eine neue Zeit heraufführt. Gott will uns Menschen in einer neuen Weise nahe sein, wie es das bisher noch nie gab. Und er will es gerade durch Jesus sein. Jesus ist hier wie der verlängerte Arm Gottes, der in die Welt hineinwirkt. Wenn bisher Gott sich sozusagen indirekt geoffenbart hatte durch das Gesetz und die Propheten, so zeigt er sich jetzt direkt. Er nimmt Menschengestalt an und kommt zu uns Menschen. Und er will uns eine Nähe schenken, die es bisher so nie gab. Und Jesus verkündet vor allem die Liebe Gottes, die persönliche Liebe Gottes, die jedem einzelnen Menschen gilt. Und diese Liebe ist eine heilende Liebe. Sie macht das Leben der Menschen neu. Sie erweist sich darin, dass sie heilt und versöhnt und neu macht. Gott kommt in die Welt, um das Leben von Menschen neu zu schaffen. Darin besteht ein Stück weit diese Gottesherrschaft. Herrschaft, das lässt irgendwie an Herr und Knecht oder sowas denken. Im Grunde genommen ist es die Herrschaft oder das Wirken seiner Liebe, dass Menschen sich Gott überlassen, dass sie ihn in ihr Leben hineinlassen, ihn wirken lassen, ihn sie verändern lassen, dann gestaltet er ihr Leben neu, auch ihre Beziehungen, das Zusammenleben der Menschen. Im Grunde will er die Welt erneuern. Insofern kann man sagen, dass diese Ankündigung der Gottesherrschaft auch die Ankündigung einer Revolution gewesen ist, der radikalsten aller Revolutionen. Denn wenn Menschen sich auf Gottes Herrschaft einlassen, wenn er allein der Herr ist, dann hört die Herrschaft von Menschen über Menschen auf. Dann werden alle Brüder und Schwestern. Dann ist Gott allein der Herr und seine Liebe allein bestimmt das Leben und Zusammenleben der Menschen. Dieses Ereignis kündigt Gott an, er kündigt Jesus an, Gott ergreift eine neue Initiative, fängt etwas Neues an. Und Jesus hat es nicht nur mit Worten verkündet, sondern hat es auch zu erfahren gegeben durch sein Wirken. Sein Wirken war ein Heilswirken. Die Taten Jesu, das Wirken Jesu hat eigentlich noch viel deutlicher gesprochen als seine Worte. Und dass Gottes Herrschaft wirklich in die Welt kommt, dass Gott Interesse an uns hat, dass er uns tatsächlich liebt, das zeigt sich gerade daran, dass Heil geschieht. In vielerlei Hinsicht, in einem ganz umfassenden Sinne, das Leben von Menschen soll ganz werden. Da gehört nun Verschiedenes dazu. Da gehört zum Beispiel die Heilung der Kranken dazu. Wenn man die Evangelien aufschlägt, dann findet man auf fast jeder Seite mindestens eine Krankenheilung. Und diese Krankenheilungen Jesu hatten jetzt nicht den Sinn, dass er damit sozusagen seine göttliche Vollmacht ausweisen konnte. Er kann Wunder tun, also muss er von Gott kommen. Das spielt nur ganz, ganz selten eine Rolle. Normalerweise geht es ihm einfach um die kranken Menschen. Es ist ein Stück vom Kommen der Gottesherrschaft, dass Menschen heil werden. Für viele bedeutet das ganz direkt, dass sie geheilt wurden von ihren Krankheiten oder von Mächten des Bösen, die sie gefangen hielten und krank und kaputt gemacht haben. Ebenso gehört dazu die Vergebung der Sünden. Wir sehen hier die Berufung des Zöllners. Ja, man muss dazu einfach wissen, Zöllner war nicht der ehrenwerte Beruf, der das heute ist, sondern die Zöllners waren damals die Handlanger der römischen Besatzungsmacht, die im Auftrag eben der Römer die Zölle und Steuern eingezogen haben und sich dabei oft kräftig selber bereichert haben. Sie waren Außenseiter, die bestgehassten Leute im Land. Und es ist nun auffallend, dass Jesus gerade auf diese Randexistenzen zugeht, auf die Menschen, die von allen geschnitten und gemieden werden. Er ist ein Bußprediger, er ruft zur Umkehr auf, aber nicht, indem er den Leuten eine Strafpredigt hält, sondern auf eine ganz andere Weise. Er verkündet ihnen die erbarmende Liebe Gottes und zeigt sie ihnen auch, indem er auf sie zugeht. Oft lädt er sich einfach zum Essen ein und zeigt damit, ihr seid mir wichtig. Ihr, die ihr von allen geschnitten werdet, ich komme zu euch. Auch du bist ein Sohn Abrahams, sagt er zu dem Zachäus. Und damit schlägt er eine Brücke. Und Menschen begreifen das. Das ist unsere Chance. Da kommt einer, der uns nicht den Rost drunter macht, wie man so sagt, sondern er zeigt uns einen Ausweg aus unserem selbstgeschaffenen Elend. Aus dem durch unsere Sünde und Dummheit geschaffenen, selbstgeschaffenen Elend zeigt er uns einen Ausweg. Jetzt, wo Gottes Herrschaft kommt, wo Gott seine Liebe neu zeigt, wird gewissermaßen die große Generalamnestie Gottes ausgerufen. Jeder kann Vergebung finden und einen Neuanfang seines Lebens ohne weitere Vorbedingungen. Er braucht nur Ja dazu zu sagen, er braucht es nur anzunehmen. Das muss er natürlich tun, sonst kann nichts geschehen. Aber er muss nicht erst irgendwelche Leistungen und Vorleistungen und Beweise seines guten Willens erbringen. Es genügt, dass er Ja sagt. Und genau das war das Geheimnis der Bekehrungserfolge Jesu. Das haben gerade die Außenseiter und die schweren Sünder, die haben es am besten begriffen. Immer wieder heißt es, alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus. Und natürlich haben die guten Leute oft Anstoß daran genommen. Das gehört auch ein bisschen zur Tragik des Wirkens Jesu, dass die guten Bürger daran oft Anstoß genommen haben, dass er sich so mit den Außenseitern und Randexistenzen und Sündern abgibt und die in eine neue Gemeinschaft hineinführt und denen die Vergebung Gottes bringt. Und deswegen muss Jesus auch zur Versöhnung aufrufen. Auch die Versöhnung ist ein Stück von seinem Heilswirken. Auf diesem Bild sehen wir eine ganz bekannte Szene, nämlich die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Und es ist ganz klar, dieser verlorene Sohn ist Gleichnis für all die Verlorenen damals, die Sünder und Außenseiter und gescheiterten Existenzen. Und Jesus gibt ihnen zu verstehen, Gott ist wie jener gütige Vater, der den verlorenen Sohn einfach wieder in die Arme schließt, der ihm verzeiht, sogar ohne ein Wort des Vorwurfs. Er ist froh, dass er ihn wieder hat und schenkt ihm wieder ja, die Sohnschaft, er nimmt ihn einfach wieder zu Hause auf. Aber da gibt's noch einen zweiten Sohn, den daheimgebliebenen Sohn. Und der guckt gar nicht so arg glücklich. Der steht nämlich hier für die guten Bürger, die guten Juden damals oder auch die guten Kirchgänger vielleicht heute, die das zunächst etwas befremdlich finden, dass da plötzlich die ganzen Sünder und Randexistenzen da ankommen. Und Jesus sagt zu ihnen, freut euch doch. Seid nicht neidisch auf sie, beneidet sie auch nicht um das, was die sich vielleicht gegönnt haben, was ihr meint, dass euch fehlt. Es ist doch ein großes Ereignis, dass die Verlorenen zurückkehren. Versöhnt euch miteinander, nehmt euch wieder neu an als Brüder und Schwestern. Das ist ein Stück von der Gottesherrschaft, dass die Verlorenen zurückkehren und ihr euch mit ihnen versöhnt. Und so stiftet Jesus auch Gemeinschaft. Er sammelt einen Kreis von Jüngern um sich. Dieser Jüngerkreis ist so etwas wie das erneuerte Volk Israel, der Anfang eines neuen Gottesvolkes. Da, wo alle Brüder und Schwestern sind, wo es keine Herren und Knechte mehr geben soll, wo Gott allein der Herr ist, da werden die Menschen Brüder und Schwestern und lernen sich verstehen, auch über alle Grenzen hinweg. Es gibt eine seltsame Einzelheit in den Apostelnamenslisten. Da gibt es einen ehemaligen Zöllner, aber es gibt auch einen Simon, den man den Zeloten nannte. Nicht der Simon Petrus, sondern ein anderer Simon, der Zelot. Die Zeloten, das waren die Widerstandskämpfer gegen die Römerherrschaft, die mit dem Schwert gegen die Fremdherrschaft angingen. Zöllner und Zelot, Handlanger der Besatzungsmacht und Aufständische dagegen, das war wie Wasser und Feuer, die gingen sich normalerweise an den Kragen gegenseitig. Dass die beiden im Jüngerkreis Jesu zu Brüdern werden, dass der Zöllner sein betrügerisches Gewerbe aufgibt und der Zelot sein Schwert an den Nagel hängt und dass die beiden zu Brüdern werden unter den Aposteln Jesu, das ist etwas Erstaunliches. Ich glaube, das war keins von den geringeren Wundern Jesu. So stiftet Jesus Versöhnung in diesem zerrissenen Volk Israel damals und stiftet Gemeinschaft, ein Kreis von Jüngern, Modell eines neuen Zusammenlebens zwischen Menschen. Noch etwas ist auffallend, am Auftreten Jesu, er wendet sich gerade dem einfachen Volk zu, den kleinen Leuten. So bunt zusammengewürfelt wie dieses Bild von Sieger Köder, das Mahl der Sünder, so haben die Tischgemeinschaften Jesu wahrscheinlich oft auch ausgesehen. Er geht zu den kleinen Leuten, auch zu den Außenseitern, auch zu den Menschen, die geschädigt sind vom Leben, von ihrem Schicksal, die gebeugt sind. Ihnen zeigt er die Liebe Gottes. Und so gibt er ihnen ihre Selbstachtung wieder, die Menschenwürde wieder. Man merkt es heute wieder, etwa in der dritten Welt, wo die einfachen und unterdrückten Menschen, wenn sie diese Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes vernehmen, wo sie plötzlich ihre Menschenwürde wieder entdecken und auch Mut finden, ihre Situation anzupacken. So hat Jesus auch eher Schwierigkeiten gehabt mit den Mächtigen und mit den Meinungsführern seiner Zeit. Während den kleinen Leuten, denen hat er die Liebe und das Erbarmen Gottes gebracht. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Gute Botschaft für die Armen will seine Botschaft sein, sein Evangelium. Und es durchbricht dann auch die Macht, ja, der Verzweiflung, der Negativbotschaften, die die Menschen oft auch mitbekommen haben, dass man ihnen gesagt hat, ach, du bist ja nichts und du kommst ja aus der Gosse und aus dir wird ja nie was und du wirst nicht geliebt und so weiter. All dieses Negative, was Menschen oft so gefangen hält, das durchbricht die gute Botschaft von der Liebe Gottes. Menschen gewinnen ihre Achtung wieder. Sie spüren, dass sie für Gott wichtig sind. Und aus dem gleichen Grund ist Jesu Religiosität eigentlich auch sehr einfach und direkt. Es ist nicht das Gesetzeswerk der Pharisäer mit seinen 1000 Geboten und Verboten, die kein Mensch im Kopf behalten kann, wenn er nicht Experte ist. Und weswegen die Pharisäer dann auch manchmal sagten, dieses Volk vom Land, das vom Gesetz nichts versteht, verflucht soll es sein. Jesus dachte nicht so. Nein, gerade diesem einfachen Volk vom Lande wendet er sich zu. Und seine Religiosität kann man eigentlich mit ein paar Sätzen zusammenfassen. Glaube an Gottes Liebe, liebe Gott und diene ihm aus lauterem Herzen, und liebe deine Mitmenschen, tu das Gute wiederum aus lauterem Herzen. Das ist eigentlich schon alles. Begriffen hat man das schnell. Aber es liegt ein eigentümlicher Anspruch darin. Man merkt es, wenn man die Bergpredigt liest. Da erschrickt man erst einmal vor der Radikalität, was da gefordert wird. Diese unbedingte Treue und Wahrhaftigkeit und Nächstenliebe bis zur Feindesliebe und eine absolut lautere Religiosität, die nicht schielt auf die Anerkennung der Menschen und so weiter. Da merkt man, das ist kein neues Gesetz. Wir verstehen das oft spontan viel zu gesetzlich. Dann wird es zu einer fürchterlichen Last im Genick werden. Nein, hier geht's um eine neue Gesinnung, um das lautere Herz. Dass ich Gott dienen will und das Gute tun will, weil mir das wichtig ist. Weil ich von diesen Idealen fasziniert bin. Der Wahrhaftigkeit, der Liebe, der Treue, dem Dienst für Gott. Das fasziniert mich. Und das will ich einfach tun, geradlinig, ohne Hintergedanken, ohne Kompromisse. Das heißt es, ein lauteres Herz haben. Das geht eigentlich nur, wenn man sich Gottes Führung und Gottes Geist auch wirklich überlässt.
Begegnung mit Jesus Christus. Das ist der Titel des Vortrages vom Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, der jetzt dazu hier auf Radio Horeb fortfährt.
Es ist vielmehr ein sich loslassen, als irgendetwas zu machen oder zu leisten. Und vielleicht deswegen preist Jesus die Armen selig. Denn die Armen, die selber nicht viel zustande bringen, die tun sich leichter damit, alles beiseite zu lassen und einfach auf Gott zu setzen, sich loszulassen dabei. Die, die viel können, die tun sich sehr viel schwerer damit. Und so gehört eben zu Jesu Botschaft immer auch der Umkehrruf. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Auf Gott setzen soll man. Und ja, wer selber seines Glückes Schmied sein will, der blockiert sich selber. Der wird Gott gar nicht so leicht zu Gesichte bekommen. Wieder sind es die armen und einfachen Leute, die sich leichter damit tun, sich loszulassen und ihre Hoffnung auf Gott zu setzen und einfach Gott in ihrem Leben wirken zu lassen, sich auch führen zu lassen. Vielleicht ist es auch für uns moderne Menschen mit das Schwierigste, sich Gott zu überlassen. Wir können so viel. Wir haben unser Leben im Griff. Wir sind unseres Glückes Schmied. Wir planen unsere Zukunft. Wir können so viel. Sich loszulassen, sich zu überlassen, ist das Allerschwerste. Und doch käm's genau darauf an. Gott, was hast du vor mit mir? Zeig es mir. Ich lass mich von dir führen, von dir inspirieren, von deinem Geist erleuchten. Dann geht's weiter. Ich sichere mich nicht ab. Ich lasse mich überraschen. Das ist eigentlich das Herz der Umkehr. Nicht Leistungen, die wir vollbringen, sondern dass wir uns Gott überlassen. Und dann kommt die Gottesherrschaft auch in unser Leben. Sie kommt auch heute. Sie ist eigentlich immer am Kommen. Und damals manche gemeint haben, das Reich Gottes, das sei sowas wie ein Bruch in der Welt. Zack, jetzt ist es da. Das Ende der Welt vielleicht gar, und dann ist es für immer da. Dann hat man sich getäuscht darin. Nein, das Reich Gottes kommt ständig. Es ist sozusagen sein Wesen, dass es immer im Kommen ist. Denn es ist klar, auf Gott einlassen, das muss jeder Mensch von Neuem. Jeder Mensch muss das, jede Generation muss das neu, jedes Volk muss das neu, jede Zeit muss das neu. Das Reich Gottes ist immer am Kommen und lässt sich nie sichern. Es kommt in dem Maß, in dem wir unser Herz und unser Leben für das Wirken des göttlichen Geistes öffnen. Dann stehen wir unter der Herrschaft Gottes. Und dann erfahren wir auch etwas von den heilenden Früchten dieser Gottesherrschaft. Wenn man so die Evangelien liest, dann ist man eigentlich von Jesus recht fasziniert. Man hat den Eindruck, dass Jesus sich ganz in seine Sendung hineingibt. Er hat keine Angst um sich selber, kann auch Konflikte riskieren und vor allem kann er sich ganz einsetzen für die Menschen, ohne Rücksicht auf sich selber. Er verschenkt sich ständig. Und man fragt sich, wie kann ein Mensch das? Wenn man einen modernen Begriff das mal sagen darf, Jesus Selbstverwirklichung bestand paradoxerweise in der totalen Selbsthingabe, in seinen Dienst hinein, in seine Sendung hinein, für die Menschen, denen er seine Liebe, seine Kraft, seine Fähigkeiten schenkte. Wie kann ein Mensch das? Das können wir ja normalerweise nicht. Das kann ich auch nicht. Das Geheimnis Jesu berühren wir da. Dieses Geheimnis ist beschlossen in einem kleinen Wörtchen, das uns die Evangelien auffälligerweise in seiner aramäischen Muttersprache überliefern. Sonst sind sie griechisch geschrieben, aber dieses Wort fällt heraus wie ein Fremdwort. Es lautet Abba. Es bedeutet Vater. Abba, lieber Vater, so redet Jesus Gott an. Und bis dahin hat nie jemand gewagt, Gott so anzureden. Denn Abba ist ein familiäres Wort, ein vertrauliches Wort. Nicht ganz so kindhaft wie das deutsche Papa, aber so ein bisschen in die Richtung. Nie hat jemand gewagt, Gott so vertraulich anzureden. Jesus steht also in einem ganz intimen Verhältnis zu Gott. Und das ist das Geheimnis seines Lebens und seiner Persönlichkeit. Weil er sich ständig vom Vater her empfängt und in einem totalen Vertrauen zu diesem Vater lebt, kann er sich auch ganz verschenken, ohne Angst um sich selber. Und er will uns mit hineinnehmen. Er will uns in genau dieses Vertrauensverhältnis zu Gott mit hineinnehmen. Denn er lehrt ja uns auch zu beten. Abba, Vater, Vater, unser. Also Gott mit dem gleichen Wort anzureden, wie er selber das tut. Er will uns im Grunde das gleiche abgrundtiefe Vertrauen zu Gott vermitteln, wie er selber es hatte. Vielleicht ist das so das tiefste Geheimnis der Botschaft Jesu. Und Jesus selber hat dieses Vertrauen zum Vater durchgehalten bis zum letzten Moment. Auch dort, wo sein Leben dunkel geworden ist, wo er spürt, es geht ins Dunkel hinein, es geht ins Leiden, in den Tod hinein. In seinem Ringen mit dem Willen Gottes am Ölberg entscheidet er sich dafür, das Vertrauen bis zum letzten durchzuhalten. Das ist ja ein Augenblick, wo Jesus anscheinend nicht mehr viel versteht. Er spürt nur, der Wille des Vaters führt ihn jetzt auf den Tod zu. Und menschlich gesehen hat er Angst, wie jeder Angst haben wird. Und er ringt mit dem Willen des Vaters. Aber er ringt sich durch zu sagen, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und da kehrt es genau auch wieder, dieses Wort Abba, Vater. Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und da sind wir jetzt beim Schicksal Jesu angelangt. Solange Jesus durch seine Heimat zog, das mehr so ländliche Galiläa mit seinen kleinen Städtchen und Dörfern, hat er eigentlich viel Erfolg gehabt. Sehr viele Leute haben auf ihn gehört, Menschenmassen strömten zusammen. Es gab auch Konflikte, aber die große Mehrheit der Bevölkerung hat ihn eigentlich gerne gehört. Und viele wurden auch seine Jünger. Als er dann hinaufzog nach Jerusalem, wo das politische und auch religiöse Machtzentrum war, da ändert sich das sehr schnell. Da stößt Jesus auf erbitterten und am Ende tödlichen Widerstand. Es ist vor allem seine Kritik auch an der Gesetzesreligion der Pharisäer, aber auch am veräußerlichten Tempelkult, sein Anspruch, den Willen Gottes neu auslegen zu können, seine Zuwendung zu den Sündern und Außenseitern, die ihm Widerspruch einträgt. Die Tempelreinigung ist vielleicht der markanteste Moment, wo er diese Kritik an dem veräußerlichten, mit dem Geschäften verbundenen Tempelkult auf die Spitze treibt, indem er die Händler hinausjagt. Man wundert sich eigentlich auch nicht, dass es innerhalb weniger Tage zu erbittertem Widerstand gegen Jesus kommt. Und Jesus spürt das. Er merkt, seine Gegner wollen ihm ans Leben. Und da zeigt er jetzt seine ganze Größe. Er flüchtet nicht davor, was er wahrscheinlich hätte tun können. Er leistet auch keinen Widerstand, was er vielleicht auch hätte tun können, sondern er liefert sich der ungerechten Gewalt seiner Gegner aus. Als ob er damit sagen wollte, ich bedrohe euch nicht. Ich will auch euch zur Umkehr rufen, aber das ist keine Bedrohung für euch. Das wird auch euch das Heil bringen. Seht, ich liefere mich euch aus. Ihr könnt mit mir anstellen, was ihr wollt. Ich kämpfe nicht gegen euch. Begreift doch, dass ich nicht euer Feind bin. Vielleicht ist das die Botschaft gewesen, die da drin steckte. Wie er selber sein Sterben verstanden hat, das er als Willen Gottes gespürt hat, darüber geben uns die Abendmahlsworte Aufschluss. Mein Leib für euch zerbrochen, mein Blut für euch vergossen, da kommt dieses kleine Wörtchen für wieder, das eigentlich immer das Hauptwort des Lebens Jesu war. Ganz für Gott, ganz für die Menschen hat er gelebt. Und jetzt wieder sein Tod ist der letzte Gipfel seiner Hingabe, wo er sich selber ganz verschenkt ins Sterben hinein. Und so geht er den Kreuzweg, von seinem eigenen Volk verhaftet, als Gotteslästerer verurteilt vom Hohen Rat, ausgeliefert an die römische Besatzungsmacht unter falscher Anklage, er sei ein Aufrührer, ein Rebell, vom Pontius Pilatus, dem Statthalter, zum Tod verurteilt. Die Römer haben da nicht lange gefackelt, lieber einen mehr als einen zu wenig kreuzigen, das war so ihr Herrschaftsprinzip. Und so wird Jesus zum Kreuzestod verurteilt. Und es ist ein schrecklicher Tod gewesen. Man muss vielleicht ein so drastisches Kreuzigungsbild wie das von Matthias Grünewald vor Augen haben, um das zu begreifen. Jesus wird Opfer ungerechter Gewalt. Es war eigentlich ein Justizmord, der da an ihm verübt wurde. Und er stirbt einen schrecklichen Tod. Aber er nimmt es auf sich. Und so gelangt Gott noch zum letzten und verlorensten Menschen. Jesus zeigt damit, wie Gottes Liebe ist. Er lässt sich lieber töten, als dass er selber zur Gewalt greift. Gewaltlos bis zum Letzten. Und gerade indem er leidet und stirbt, teilt er alles, was Menschenschicksal sein kann. So gelangt Gott in alles Dunkel hinein, selbst noch bis in die Gottverlassenheit. Dann aber, in der Todesstunde Jesu, da geschieht etwas Erstaunliches. Einer seiner Mörder, der römische Hauptmann, der die Hinrichtung geleitet hat, er erkennt es und ruft aus, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Normalerweise sagen wir so, mit dem Tod ist alles aus. Und so schien es auch hier zu sein. Der Jüngerkreis fängt an, sich zu zerstreuen. Jesus wird begraben, ein dicker Stein vor das Grab. Es schien alles vorbei zu sein. In Wahrheit aber fing mit diesem Tod alles erst richtig an. Es geschieht das, was niemand erwartet hat, auch niemand erwarten konnte, der am Kreuz als Gotteslästerer und Rebell umgebrachte Jesus, er lebt wieder. Seine Jünger bezeugen es, er ist uns als Lebendiger begegnet, Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Er ist auferstanden und er lebt für immer. Und wenn Gott ihn auferweckt vom Tod, dann heißt es ja auch, dass er ihn bestätigt. Er, der als Gotteslästerer angeklagt worden war, er wird von Gott bestätigt. Es ist also wahr, was er verkündet hat, dass die Liebe Gottes durch ihn in diese Welt kommt, dass das Reich Gottes da ist, dass wir dem Vater vertrauen dürfen, dass wir ihm nachfolgen dürfen, ihm, Jesus. Es ist wahr. Und so lebt er für immer und so tritt er auch heute in unsere Mitte. Er, Jesus, kommt aus dem Licht Gottes und steigt herab in die Finsternis, in der wir doch oft unseren Weg gehen. Er hält das Kreuz in der Hand, an dem er gestorben ist, und fasst uns an der Hand und entreißt uns dem Dunkel. Und auch heute will er in unsere Mitte treten. Auch durch die verschlossenen Türen hindurch, die verschlossenen Türen unserer Zweifel, unserer Angst, unseres Kleinglaubens. Er bringt uns die Liebe und die Vergebung des Vaters, spricht uns den Frieden zu, er haucht uns seinen Geist ein. Und er sendet uns, dieses große Ereignis allen Menschen zu verkünden. Es bleibt mir am Ende nur noch die eine Frage zu stellen. Jesus, wer ist er für mich, für uns? Im Philipperbrief gibt der Apostel Paulus ein ganz persönliches Zeugnis über seine Beziehung zu Jesus. Da kann man dann lesen, dass ihm alles, was ihm früher wichtig war, jetzt wie Dreck erscheint, im Vergleich zu dem in Christus zu sein, dieser Beziehung zu Jesus. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und auch die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Da merkt man, da spricht ein Ergriffener. Und er sagt es auch so, ich bin von Jesus Christus ergriffen worden. Fragen wir uns einfach selber, bin auch ich irgendwie von Jesus ergriffen, von Jesus fasziniert? Vielleicht ist er jetzt für mich faszinierend geworden. Und so steht er vor uns, wie auf diesem Bild, und sagt, komm mit mir, folge mir nach. Ich bin gewissermaßen selbst die Brücke, die dich hinüberführt ins Licht, in ein neues Leben, in die Liebe Gottes hinein. Überlass dich einfach mir, werde mein Jünger und geh den Weg deines Lebens mit mir. Du hast vielleicht Angst davor, wohin ich dich dann führen werde, vielleicht ein inneres Zittern. Ich verstehe dich, aber lass dich von deinem Kleinglauben nicht blockieren. Schenk mir einfach dein Vertrauen. Und dann werde ich immer mit dir sein und du wirst den Weg deines Lebens mit mir gehen können. Ich verlasse dich nie. Ja, und ich denke, dieser Glaubensweg, das können so die ersten Schritte auf einem persönlichen Weg mit Jesus werden. Ich möchte abschließen mit einem Gebet der Hingabe an Jesus. Wenn Sie es innerlich bejahen können, beten Sie es still mit. Jesus, du stehst vor mir und lädst mich ein, komm, geh den Weg mit mir. Du siehst mein Zögern und meine Zweifel. Und doch will ich sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich überlasse mich dir. Ich will mit dir gehen. Ich nehme dich an als meinen Wegbegleiter, als meinen Bruder und Freund. Ich nehme dich an als meinen Herrn und Meister und als meinen Erlöser. Herr und Gott, Sohn des Vaters, erbarme dich unser. Domine Deus filius patris miserere nobis.
Sie hörten den ersten Teil des Glaubenskurses von Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer aus der Erzdiözese Freiburg. Dieser Teil trug den Titel Begegnung mit Jesus Christus. Wir danken Dr. Schäffer sehr herzlich für die Bereitstellung seines Vortragsmaterials und unseren Hörern fürs Zuhören. Informationen, wo Sie bei Bedarf das Buch zu diesem Glaubenskurs, beispielsweise zum Verschenken oder Selbstlesen, kaufen können, erhalten Sie online bei den Informationen zur Sendung und beim Hörerservice unter der Rufnummer 08328 921 110. Wenn Sie mögen, können Sie gerne diese Sendung kostenfrei als CD bestellen bei unserem CD-Dienst ab Montag unter der Rufnummer 08328 921 120. Sie können auch gerne diese Sendung als Podcast herunterladen, und zwar auf horeb.org und dann bei den Podcasts unter Kurs 0. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen gesegneten Samstag und wünsche Ihnen noch viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Leon Bichler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.